Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Wir fragen heute, welche Rolle das Elternhaus eigentlich spielt, um Fußballprofi zu werden. Das ist der Auftakt unserer Serie zur Denkfabrik im Deutschlandfunk. Und kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar war unser Autor Tom Mustroff auf einer Veranstaltung, auf der Fans in Deutschland mit Gastarbeitern sprechen konnten. Wir ziehen eine Zwischenbilanz bei der Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen mit dem Bundestrainer im Interview. Und wir sprechen mit der grünen Europapolitikerin Viola von Kramon über Korruption im Sport. Sie fordert eine internationale Antikorruptionsagentur. Wie die aussehen soll, das erzählt sie uns im Interview. Wir starten mit dem frischen Ergebnis von der Volleyball-Weltmeisterschaft. Die deutschen Volleyballerinnen sind da heute zum Abschluss ihrer Gruppenphase Kanada unterlegen. Das deutsche Team war schon davor in die zweite Gruppenphase in diesem WM-Modus eingezogen. Thomas Kunze über das enge Spiel heute.
Das Minimalziel hatten Bundestrainer Vital Heinen und sein Team schon vor diesem letzten Gruppenspiel erreicht. Durch die 2:3 Niederlage gegen Kanada aber verpasst die deutsche Mannschaft eine gute Ausgangsposition für die Zwischenrunde. Der erste Satz in Lodz verlief nahezu perfekt. Aufschläge, Annahmen, Blocks und Angriffe, alles passte. Zwischenzeitlich führte das deutsche Team mit 15:4. 25:12 am Ende das deutliche Ergebnis. Kanada als Weltranglisten 18. kann aber besser als das und zeigte das auch. Ein bisschen mehr Druck im Service reichte schon, um die deutsche Mannschaft in Schwierigkeiten zu bringen. Die hohe kanadische Eigenfehlerquote führte allerdings dazu, dass auch Satz 2 mit 26:24 knapp an Deutschland ging. Die Sätze 3 und 4 holte sich dann aber Kanada gegen eine mittlerweile völlig verunsicherte deutsche Mannschaft, die auch im Tiebreak ihr Spiel nicht wiederfand. Beim 9:15 schwächelte vor allen Dingen die Annahme. Nach 2 Siegen und 3 Niederlagen in der Vorrunde bringt die Mannschaft jetzt also nur einen Punkt mit in die Zwischenrunde, die am Dienstag beginnt. Dort warten dann die Gastgeberinnen aus Polen, die Türkei, Thailand und die Dominikanische Republik. Das DVV-Team ist dabei Außenseiter auf einen Platz im Viertelfinale.
Und eine Bilanz dieser ersten Gruppenphase können wir jetzt direkt mit dem Bundestrainer ziehen. Der Belgier Vital Heinen ist der Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Heinen.
Guten Abend, aber ich weiß nicht, warum Sie anrufen. Weil dieser Mann vorher hat eigentlich schon alles perfekt erzählt.
Wir wollen Ihre Analyse hören.
Ja, oft sage ich, wow, das hat er sehr gut gemacht, weil er hat das gleiche Spiel gesehen wie ich, im Sinne von, wir haben sehr gut gespielt am Anfang heute. Darüber war ich sehr zufrieden, dass wir das erste Mal, dass wir so gut gespielt haben. Aber wir konnten es nur 2 Sätze oder 1,5 Satz durchziehen und dann dauernd das Spiel geht das nach unten. Und dann sieht man, dass wir eine Mannschaft haben. Ich denke, dass wir 9 von 14 Spielerinnen für die erste Mal auf dem WM haben. Ja, und dadurch sieht man das, dass wir diese Erfahrung müssen, die Kanada etwas mehr hat. Oder, weiß ich nicht, von der anderen Seite gucken, nur unsere Seite. Und sehe auch, unser Spiel geht, bekommt weniger und weniger. Und am Ende ist das, reicht das dann nicht, um das Spiel zu gewinnen. So, ich muss eure Kollegin dafür gratulieren, wie gut das gemacht hat.
Das waren jetzt, dann weiten wir vielleicht den Blick einfach mal, das waren ja jetzt zuletzt 2 Niederlagen. Sie sind natürlich trotzdem in dieser zweiten Gruppenphase, aber ist Ihr Motto jetzt erstmal Hauptsache weiter?
Ja gut, jeder weiß und ich weiß. Ich wollte versuchen erklären, Leute, wir hatten die schwierigste Gruppe im WM, weil die 2 Spiele vorher waren gegen Olympiasieger USA und Weltmeister Serbien. Ja, und da muss man akzeptieren, dass diese Mannschaft auf diesem Moment einen Schritt mehr sind. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wir spielen in USA gestern und im Durchschnitt Alter auf das Feld ist etwas mehr als 3 Jahre mehr. Und das sieht man auch. Die Mannschaft USA.
Der Altersdurchschnitt ist 3 Jahre höher?
Ja, ja. Der Alter ist 3 Jahre höher. So, und das sieht man in das Volleyball. Hä? Ich bin enttäuscht über die Niederlage heute. Aber ich weiß, dass wir Erfahrung aufbauen müssen mit dieser Mannschaft. Ja, und das machen wir. Und darum sind die zweite Runde so wichtig. Und ich muss ehrlich sagen, da gibt es 4 sehr interessante Spiele. Da ist nicht der Weltmeister dabei, da ist nicht der Olympiasieger. Das sind 4 Mannschaften, wo im Prinzip die vielleicht gleich oder etwas besser an uns sind, aber weil wir doch versuchen, 1, 2, vielleicht 3 Siege rauszuholen. So, das ist das Idee, erstmal dort einen Sieg zu holen. Und wir sprechen nicht über Viertelfinale, aber weil diese 4 Länder so ausgeglichen sind, ist noch alles möglich. Ist da nichts verloren, aber es ist viel zu früh darüber zu reden. Und war auch nicht das Hauptziel. Das Hauptziel war 2. Runde und dann mal besser und besser Volleyball zu spielen.
Das Team ist ja in der Presse auch als deutsche Wundertüte bezeichnet worden. Und Sie wussten vor der WM auch nicht so ganz genau, was da möglich ist. Was würden Sie denn jetzt sagen nach dieser Gruppenphase? Was ist sportlich drin in der Wundertüte?
Die Wundertüte geht darüber, dass wir eigentlich ein neues Konzept aufgebaut haben. Weil letztes Jahr war die Mannschaft um Luisa Lippmann hingebaut. Das ist eine sehr gute Diagonalspielerin.
Das war die bekannteste Spielerin eigentlich in Deutschland, ne?
Ja gut, das kann ich nicht einschätzen. Und dann muss man, guck, die hat letztes Jahr 50% von den Bälle angegriffen. Ja, und dann muss man ein neues Konzept entwickeln dafür, wenn so ein Spielerin rausgeht. Und das haben wir versucht. Und das ist heute wieder so ein Beispiel. Es ist einfach natürlich, wenn man ein Spielerin, die alles macht. Ja, ich denke an Seite ist das Van Rijk bei Kanada, die macht so viel. Ja, und wir müssen das immer ausgleichen über ganz viele Spielerinnen. Du brauchst, dass jeder das gut macht. So, das ist die Wundertüte, dass wir ganz viele Spieler brauchen. Gegen Bulgarien haben wir so das wichtigste Spiel im ersten Runde gewonnen. Ja, aber heute ist uns nicht gelungen. Hä? Und das ist die Suche nach, wie kann man jede überall reinbringen, aber ist eine nicht so eine einfache Aufgabe, um immer jede auf den richtigen Moment überall zu nutzen. Und das ist die Wundertüte, die heißt mehr, dass wir alles nutzen müssen, was wir haben. Hä? Mhm. Ja, und nicht, wir sind uns bewusst, dass wir eigentlich wir haben keinen Star-Player, hä? Wir müssen es haben von einer Zusammenarbeit. Und so unter Druck sieht man das heute, hä? Wie dem Mann vorher gesagt, unter Druck ist da niemand, der sagt, komm hier, ich mache das kurz alleine. Hä? Das fehlt natürlich und das muss die Mannschaft lernen zu machen und dafür haben wir nun 4 Spiele, um das zu machen.
Es ist ja Ihre erste Weltmeisterschaft mit einer Frauenmannschaft. Das ist jetzt schon ein paar Mal in der Presse Thema gewesen. Sie waren ja auch schon Bundestrainer bei den deutschen Männern vor einigen Jahren und haben auch mit Polen mal den Titel geholt. Was haben Sie denn da jetzt schon mitgenommen? Was ist anders?
Ja, gut, ich denke, auch dort habe ich schon einmal die Aussage gemacht, die ganz einfach ist. Frauen denken zu viel, Männer denken zu wenig. Ja, das ist so das Konzept und das passiert heute auch. Hä? Selbst heute kann das so. Bei Männern ist einfach das umzudrehen. Heute meine Spielerinnen, die gewinnen den ersten Satz, die spüren die Probleme im zweiten und die fangen an nachzudenken. Und du siehst Spieler, die am Anfang so gut gespielt haben, sich selbst nach unterdenken, sagen, wow, ich kann das nicht mehr, es geht nicht. Hä? Ja, und das ist ein Prozess. Hä? Und da sind Männer manchmal aufs Einfache, die sagen, komm, weiter, kurz in die Seite und weiter von Null anfangen. Das schafft unsere Mannschaft nicht heute und das ist so eine allgemeine Sache, wo ich mit umgehen muss. Hä?
Wie trainieren Sie denn den Frauen das Denken ab?
Das geht niemals passieren. Hä? Ja, ich musste nur lernen, richtig zu denken. Hä? Weißt du, ihr Frauen, und das ist nicht falsch gemeint oder schlecht gemeint, sicher nicht schlecht gemeint, ja, so, ihr Frauen bleibt immer nachdenken. Es ist nur wichtig, dass wir versuchen, so Muster zu geben, wie man denken kann, ja, sodass man in das Spiel bleiben kann. Hä? Ja, und damit beschäftigen wir uns natürlich ganz viel. Wir haben auch einen Psychologen über die Mannschaft und so weiter. Ja, da beschäftigen wir uns mit, aber das ist nicht ein Prozess von einem Tag, einer Woche. Das ist ein Prozess von, lass uns sagen, Jahren, bis wir dort eine Mannschaft haben, die Ruhe behalten kann, auch in so einem Spiel wie heute. Das schaffen wir nächste Woche vielleicht ab und zu, aber ich denke, dass es noch 1-2 Jahre dauert, bis wir das immer machen können.
Live bei uns im Deutschlandfunk war das Vital Heinen, Volleyball-Bundestrainer der Frauen. Danke für Ihre Zeit, Herr Heinen.
Okay, kein Problem. Weg. Bye.
Tschüss. Ja, wir bitten die leider etwas schlechte Leitungsqualität zu entschuldigen. Wir sind damit jetzt bei der Fußball-Bundesliga beim 8. Spieltag der Männer. Zwischen Werder Bremen und Gladbach steht es inzwischen 4-0. Das ist das Abendspiel. Das große Ausrufezeichen, das ist ja gestern schon gesetzt worden vom FC Bayern München. Der hat seine kleine Durststrecke beendet und nach 4 sieglosen Spielen in der Liga 4-0 gegen Leverkusen gewonnen. Vor allem ein Ergebnis spielt den Bayern heute am Tag darauf besonders in die Karten. Der Tabellenführer Union Berlin verliert zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel. Heute ein 0-2 gegen Eintracht Frankfurt. Martina Knief.
Eintracht Frankfurt war die bessere Mannschaft und hat verdient mit 2-0 gewonnen. Die Berliner haben zu viele Fehler gemacht, Trainer Urs Fischer.
Frankfurt hat die Basics abgerufen, die wir eigentlich an den Tag legen müssen. Ich empfand den Start als gut von uns, so die ersten 10 Minuten. Ich meine, bekommst dann ein Gegentor. In der Art und Weise ist das zu einfach. Es darf dir so nicht passieren. Und vom zweiten spreche ich dann schon gar nicht. Und dann wird es natürlich auch umso schwieriger.
Mario Götze und Jesper Lindström erzielten die Tore zum zweiten Heimsieg für Eintracht Frankfurt. Auch nach der gelb-roten Karte gegen Kolo Muani verteidigten die Frankfurter in Unterzahl das 2-0. Berlin war in der Offensive nicht konsequent genug. Kevin Trapp erledigte im Tor der Eintracht den Rest. Trainer Oliver Glasner.
Ja, die Jungs erfüllen halt alle sehr, sehr gut ihre Aufgaben. Ich glaube schon irgendwo, wir hatten eine positive Zweikampfbilanz, was gegen Union nicht so einfach ist, weil sie auch sehr, sehr physisch sind. Ich denke, wenn man die 6 Gegentore von Bayern München weggibt, dann haben wir ein Gegentor im Schnitt, was sich absolut sehen lassen kann.
Borussia Dortmund hatte mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln als Tabellenführer dagestanden. Aber die Dortmunder nutzen diese Chance nicht, sondern unterlagen in einem intensiven Spiel mit 2:3. Jan Wochner.
Bis zur Pause war Dortmunds Welt in Ordnung. Der BVB führte nach überzeugendem Auftritt mit 1:0 in Köln und stand in der Blitztabelle auf Platz 1. Julian Brandt hatte zur Führung getroffen. Doch in der zweiten Hälfte drehte der FC aus Köln auf. Und wie angepeitscht von Trainer Steffen Baumgart glich der FC erst durch Kainz aus und ging durch den Ex-Dortmunder Tigges kurz später sogar in Führung. Ljubicic erhöhte sehenswert auf 3:1. Dortmund gelang nur noch der Anschluss durch ein Eigentor von Benno Schmitz.
Ist klar, dass Kölns Trainer Steffen Baumgart da zufrieden war.
Ich finde, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen mit einer Mannschaft, die nicht besser war, sondern die einfach das Spiel am Ende gewonnen hat, weil sie vielleicht den Tick mehr reingehauen hat, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube nicht, dass man hier von verdient oder unverdient reden kann, sondern ich finde, wir haben von beiden Mannschaften ein sehr, sehr gutes Fußballspiel gesehen.
Sagt Steffen Baumgart. Der SC Freiburg mischt nach einem Sieg gegen Mainz in der Tabelle wieder ganz oben mit. Julia Metzner.
Die Freiburger Erleichterung war am Jubellauf von Trainer Christian Streich zu sehen. Beim 2:1 rannte Streich nach Abpfiff auf den Rasen und fiel seinen Spielern um den Hals. Unter anderem hatte der Pfosten in den Schlussminuten dem Sportclub den Sieg gerettet. Dabei war Freiburg nach den Toren von Gregoritsch und Schräf verdient mit einem 2:0 in die Pause gegangen. Erst in der zweiten Halbzeit wurde Mainz gefährlicher. Aaron traf in der 52. Minute zum 1:2. Nach einer emotionalen und spannenden Schlussphase ging Freiburg als glücklicher Sieger vom Platz und klettert in der Tabelle auf Platz 2.
Eine ganz klare Sache war die Partie Leipzig gegen Bochum, die ja Tabellenschlusslicht sind. Das 4:0 spiegelt das Kräfteverhältnis auf dem Platz, berichtet Philipp Weiskirch.
Von Anfang an lief das Spiel nur in eine Richtung. Leipzig dominant gegen überforderte Bochumer mit dem neuen Trainer Thomas Letsch. Die beiden auffälligsten Spieler bei RB, Timo Werner und Christopher Nkunku, beide schnürten nämlich einen Doppelpack. Nach einer Viertelstunde hatte Werner das 1:0 erzielt, sein 100. Treffer für RB. Nkunku erhöhte danach per Vollelfmeter auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel nur RB. Werner mit dem 3:0 nach noch nicht mal einer Stunde. Und in der Schlussphase besorgte Nkunku den 4:0 Endstand. Davor hatte der Franzose einen zweiten Strafstoß an den Pfosten gesetzt. Dieser Sieg gegen Bochumer, die quasi offensiv nicht stattfanden, war hochverdient und hätte auch noch höher ausfallen können.
Und jetzt hören wir mal Bochums Neutrainer Thomas Letsch nach diesem Einstand.
Wir waren heute in allen Belangen dem Gegner unterlegen und von dem her war es ein absolut verdienter Sieg in dieser Höhe und für uns ist es jetzt wichtig, Lösungen zu finden, aus diesem Spiel die Lehren zu ziehen, nicht zu lamentieren, sondern wirklich zu sagen, okay, wo setzen wir an? Da gibt es ein paar Punkte logischerweise, um dann gegen Frankfurt im eigenen Stadion das deutlich besser zu machen als heute.
Sagt Thomas Letsch, Bochums neuer Trainer. Und an vielen Orten in Deutschland spielte das wechselhafte Wetter eine Rolle auf dem Platz. So auch beim Sieg der Wolfsburger gegen den VfB Stuttgart. Christopher Klein.
Im strömenden Regen ließen sich die Wolfsburger für ihren ersten Heimsieg der Saison feiern. Ein Last-Minute-Sieg durch Gerhards Treffer in der Nachspielzeit. Der VfB Stuttgart hingegen baute seinen Negativrekord aus und wartet auch nach 8 Spielen noch auf den ersten Sieg. Dabei war der VfB durch Guirassy nach gut 20 Minuten in Führung gegangen und ließ sich auch durch die beiden Wolfsburger Treffer von Marmoush und Arnold nicht aus der Ruhe bringen. Mavropanos köpfte noch vor der Pause den 2:2 Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hatte Stuttgart dann Pech bei einem Lattenschuss und Wolfsburg Glück bei Gerhards spätem Siegtreffer. Der VfL kann im Tabellenkeller etwas durchatmen. Stuttgart bleibt weiter tief unten drin.
Der Halbzeitbericht liegt vor vom Abendspiel Bremen gegen Gladbach. Heiko Neugebauer.
Es hat ganze 14 Minuten gedauert, da führte Werder mit 3:0. 1:0 Füllkrug in der 5., 2:0 Werder Duksch in der 7., beide Treffer von Romano Schmid, dem österreichischen Mittelfeldspieler auf Seiten der Grün-Weißen, vorbereitet. Dann Duksch mit einer Vorbereitung für Füllkrug und nach 14 Minuten 3:0 Führung. Dann kam Borussia Mönchengladbach, hatte gute Chancen durch Kramer, durch Scully, aber entweder schossen sie vorbei oder fanden in Pavlenka ihren Meister. Ben Sebaini mit einem maximal unglücklichen Eigentor zum 4:0 in der 36. Minute machte die Groteske der Gladbacher dann komplett. Stindl danach noch einmal mit einer Chance, fand in Pavlenka seinen Meister. Fast schon aussichtslos liegen die Mönchengladbacher im Weserstadion zur Pause zurück.
Und das war's erstmal vom Abendspiel. Die aktuellste Meldung vom FC Bayern München lautet folgendermaßen: Joshua Kimmich und Thomas Müller sind nach der Länderspielreise positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide hatten gestern Abend beim Sieg gegen Leverkusen durchgespielt. Jedes Jahr gibt es im Deutschlandradio ein übergeordnetes Thema, zu dem verschiedene Redaktionen über das Jahr hinweg etwas beitragen. Unter dem Titel Denkfabrik wird nach einer Abstimmung ein Thema ausgewählt und dieses Jahr geht es um Arbeit, die Frage nach fairer Bezahlung und sozialer Herkunft. Im Sport startet heute unsere Serie zur Denkfabrik und wir beginnen mit der in Deutschland beliebtesten Sportart. Der Fußball hat einmal als Arbeiterdomäne gegolten. Er schmückt sich heute mit seiner vermeintlichen Integrationskraft aller Schichten. Aber inwieweit hat der Fußball diese Kraft wirklich? Felix Lill stellt in seinem Beitrag die Frage: Wer wird heutzutage überhaupt Fußballprofi?
Wenn sich der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner an den schwierigen Weg in den Profifußball erinnert, denkt er an soziale Faktoren, die ihm geholfen haben.
Erstmal wäre es wichtig, dann ein gutes Elternhaus zu haben, einen guten Freundeskreis zu haben, der das alles einordnet, der vielleicht auch sagt: Du, wenn du jetzt bei Bayern München nicht weiterkommst und die B-Jugend deine Endstation ist, dann bist du trotzdem noch ein toller Junge und hast noch ein tolles Leben vor dir, kannst den Schulweg einschlagen, kannst einen guten Berufsweg einschlagen.
Das sagte Wagner im vergangenen Jahr im Podcast des FC Bayern München, seinem Ausbildungsverein und einstigem Arbeitgeber. Und er spricht etwas an, das selbstverständlich klingt, weil man es im Fußball seit Jahrzehnten hört. Die Bedeutung des guten Elternhauses beim Weg in den Profifußball. Aber was ist das eigentlich, ein gutes Elternhaus? Und falls es dabei um den Bildungsstand oder das Einkommen der Eltern geht, wäre so ein Vorteil nicht erstaunlich? Immerhin galt der Fußball historisch als Arbeitersport, feiert sich heute als Volkssport, der alle Schichten vereint. Nur tut er das wirklich, wenn das Elternhaus offenbar einen wichtigen Einfluss auf Erfolg hat? Dirk Masurkiewicz, Professor für Sportmanagement an der Hochschule Koblenz, beschäftigt sich wissenschaftlich mit den sozialen Hintergründen des Profifußballs. Er hält seinen Lieblingssport tatsächlich für inklusiver als andere Disziplinen.
Ich glaube, das können wir auf jeden Fall sagen, dass der Fußball in Deutschland und auch in anderen Ländern immer noch eine der breitesten Themengebiete sind, die die Menschen faszinieren. Das finde ich auch schön. De facto ist es natürlich so, dass wir in anderen Sportarten eher dokumentieren können, dass Bildungshintergründe auch der Eltern ein Einflussfaktor sind und dass wir in Volleyball, Basketball und Handball vielleicht ein anderes Umfeld haben, als wir das im Fußball haben.
Dirk Masurkiewicz sagt das nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Vorsitzender des Regionalligisten Bonner SC, der einen leistungsbezogenen Nachwuchsbereich verantwortet und ständig nach jungen Talenten für die semiprofessionelle Herrenmannschaft sucht. Auch Masurkiewicz kennt das Attribut des guten Elternhauses.
Also, das gibt es auf jeden Fall. Wissenschaftlich kaum zu erfassen, aber ich kann es selber auch als Vorsitzender eines Fußballvereins.
Und beim Bonner SC läuft es nicht anders als bei anderen Clubs. Masurkiewicz will wissen:
Woher kommt der Junge? Ob es sich um Menschen handelt, die in einer guten Gruppe von anderen Menschen groß geworden sind. Und das ist völlig egal, welcher Migrationshintergrund oder was es ist, sondern einfach die Tatsache, funktioniert der Junge in der Mannschaft? Und da gar nicht so schlecht herauszufinden, was hat er denn eigentlich für einen privaten oder auch für einen familiären Hintergrund.
Das häufige Betonen eines guten Elternhauses für den Erfolg lässt also vermuten, dass im vermeintlichen Arbeitersport Fußball Kinder der Mittelschicht im Vorteil sind. Denn sozial auffälliges Verhalten junger Menschen ist laut Studien dort besonders wahrscheinlich, wo die Eltern einen niedrigeren Bildungsstand oder ein geringeres Einkommen haben. Zwei Gruppen, die davon statistisch häufiger betroffen sind: Ausländer oder Deutsche mit Migrationshintergrund. Und aus diesen zwei Gruppen stammen fast 40% aller Fußballer in den Nachwuchsleistungszentren der Erst- und Zweitligisten. Das hat eine Befragung der European Business School vor ein paar Jahren gezeigt. Die Studie ergab dabei außerdem:
Zweifellos handelt es sich bei den befragten Nachwuchsspielern in den Leistungszentren der Bundesliga-Vereine um eine hochleistungsorientierte Gruppe von Jugendlichen, die aus stabilen Elternhäusern stammen. So sind 20% selbstständig erwerbend und über 70% im Angestelltenverhältnis tätig. Nur 3% sind arbeitslos. Sie können in den Leistungszentren, anders als die erdrückende Mehrheit ihrer Altersgenossen, unter privilegierten Rahmenbedingungen ihrer Passion nachgehen.
Im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft waren die Eltern dieser Spieler damit häufiger in einem sicheren Angestelltenverhältnis und seltener arbeitslos. Und Dirk Masulkiewicz wiederum bestätigt, dass man ohne den Besuch eines Nachwuchsleistungszentrums, kurz NLZ, kaum Chancen auf eine Profikarriere hat.
Also mittlerweile kann man in den Mannschaften die Ausnahmen wirklich an den Fingern abzählen. Also es gibt ganz wenig Jungs, die nicht so ab dem 15., 16., das sind so die letzten Jahre, wo die dann springen, die NLZs der großen Clubs durchlaufen haben.
Detaillierte Daten, aus welchen sozialen Schichten Fußballprofis kommen, gibt es nicht. Obwohl DFB und Clubs gerne behaupten, ein wichtiger Integrationsmotor zu sein. Auf Anfrage schreibt die Deutsche Fußballliga, man möge sich doch beim DFB erkundigen. Der DFB wiederum verweist auf die DFL. Und auch unter Profiklubs herrscht Schweigsamkeit. So hat man beim NLZ von Hertha BSC keine Kapazität für ein Interview, vom VfB Stuttgart kommt gar keine Antwort. Großes Interesse an der Frage, wie wichtig ein gutes Elternhaus wirklich ist und ob der deutliche Fokus hierauf wohl auch einige Gesellschaftsteile ausschließt, anstatt alle zu integrieren, scheint es im deutschen Profifußball also nicht zu geben.
Den Beitrag von Felix Lill zu unserer diesjährigen Denkfabrik-Serie gibt's auch online in unserer kostenfreien Audiothek-App. Wenn's um den deutschen Profifußball geht, dann ist damit auch immer die zweite Liga gemeint. Da hat heute Fortuna Düsseldorf den vierten Tabellenplatz erobert durch ein 4:1 gegen Arminia Bielefeld. Sarah Schwedmann.
12 Spiele unter Trainer Daniel Thun, zu Hause ungeschlagen. Die Serie von Fortuna Düsseldorf hält auch gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld, trotz vieler verletzter Stammspieler, vor allem durch und weil Mittelfeldspieler Schinter Appelkamp dabei ist, war das Spiel in der ersten Halbzeit noch recht ausgeglichen. Die Düsseldorfer Führung durch ein Kabinettstückchen von Schinter Appelkamp mit dem rechten Außenriss zur 1:0 Führung konnte Bielefelds Robin Hack per Strafstoß noch ausgleichen, zündete die Fortuna in der zweiten Halbzeit dann den Turbo. 3 Tore in 30 Minuten. Appelkamp mit der Vorlage für Tanaka. Das 3:1 machte der 21-Jährige dann wieder selbst. Und Tim Oberdorf per Kopfball nach einer Ecke eine Viertelstunde vor Schluss zum 4:1. Düsseldorf verbessert sich in der Tabelle auf Platz 4. Bielefeld fällt auf den Relegationsplatz zurück.
Zwischen diesen beiden Enden der Tabelle stehen die beiden Clubs Holstein Kiel und Hansa Rostock im Tabellenmittelfeld. Das Nordderby zwischen ihnen endete heute 1:1 unentschieden. Albrecht Breitschuh.
Nach zuletzt 3 sieglosen Spielen wollte Holstein Kiel unbedingt 3 Punkte gegen Hansa Rostock holen. Am Ende wurde es nur einer. 1:1 zwischen Holstein und dem FC Hansa. Allerdings war für die Gastgeber deutlich mehr drin. In der 29. das 1:0 für die Gastgeber durch Fabian Rehse per Elfmeter. Vorher und nachher hat es zahlreiche Möglichkeiten gegeben. Im zweiten Durchgang allerdings die Rostocker mit mehr Spielanteilen und dem Ausgleich in der 88. Minute durch Lukas Hinterseher.
Gleiches Ergebnis, nämlich 1:1 nach dem Spiel Greuther Fürth gegen Sandhausen. Beide Teams knapp vor dem Relegationsplatz in der Tabelle. Turbine Potsdam bleibt in der Fußball-Bundesliga der Frauen sieglos. Die Brandenburgerinnen unterlagen heute dem 1. FC Köln in einem ereignisreichen Spiel mit einem Platzverweis für Torhüterin Vanessa Fischer mit 2:4. Dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar näher rückt, ist auch an der Vielzahl von Veranstaltungen von NGOs, Medienhäusern und politischen Parteien zu spüren. Sie alle machen die Menschenrechte nochmal zum Thema, bevor es mit dem sportlichen Event losgeht. Besondere Gäste waren in diesen Tagen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Gast. Die parteinahe Stiftung der Partei Die Linke. Sie hat unter dem Titel Reclaim the Game, das Spiel zurückgewinnen, in den vergangenen 2 Wochen Veranstaltungen in 9 Städten organisiert, bei denen migrantische Arbeiter aus Katar direkt in Kontakt mit kritischen Fußballfans gekommen sind. Tom Mustroff hat zugehört.
Nicht so häufig treffen arbeitende Menschen, die Fußball lieben, auf arbeitende Menschen, die Infrastrukturen für Fußball-Großevents aufbauen. Bei Reclaim the Game war das der Fall. Bei der Begegnung überwogen die Gemeinsamkeiten. Die Fußballfans interessierten sich für die Geschichten der migrantischen Arbeiter aus Katar. Und für beide Seiten wurde deutlich, der FIFA sei es nicht geglückt, die Bedingungen der Arbeiter, die die Infrastruktur für die WM bauen, im Laufe der letzten Dekade entscheidend zu verbessern.
I don't know, like the whole system is just rigged and then you get there. Das ganze System ist krank. Wenn du dort ankommst, bist du unter dem Kafala-System, das deinem Arbeitgeber alle Macht gibt. Er kann kontrollieren, wo du schläfst, wo du isst, wie du isst, wie du dich in der Gegend bewegst, ob du überhaupt Jobs wechseln kannst. Das ist verrückt. Wie kann jemand so viel Macht haben?
Das Grundproblem aus Malcolm Bidalis Sicht ist die enorme Abhängigkeit vom Arbeitgeber in Katar. Bidali, der aus Kenia stammt und einige Jahre als Wachmann auf Baustellen arbeitete, nennt das auch moderne Sklaverei. Hinzu kämen bekannte Probleme wie verwahrloste und überfüllte Unterkünfte, schlechte oder verspätete Bezahlung, unbezahlte Überstunden, Arbeit in der Hitze.
Ja, viele migrantische Arbeiter sind gestorben. Wir sehen das anhand der Särge, die fast jeden Tag nach Nepal zurückgeflogen werden. Die Särge werden nicht grundlos transportiert, da sind Tote drin.
Erzählt Krishna Shrestha, ein Arbeiter aus Nepal, der in Katar ein Selbsthilfenetzwerk der Arbeiter mit ins Leben gerufen hat. Mit sanfter, ruhiger Stimme fordert er, wie bereits andere Menschenrechtsorganisationen, einen Entschädigungsfonds für die Toten, das Mindeste, was die FIFA und das Organisationskomitee jetzt noch tun könnten.
At least those migrant worker who have lost their life.
Die Arbeiter, die ihr Leben verloren haben. Ihr Leben kann man nicht ersetzen und auch nicht die emotionalen Schmerzen des Verlusts. Aber eine Entschädigung, die sollte es geben, ja.
Financial compensation, so that they could at least compensate their life. And, yeah.
Bei dem Treffen mit den deutschen Fußballfans tritt Shrestha maskiert auf. Die Augen sind hinter einer Sonnenbrille versteckt, Mund und Nase hinter einer Corona-Maske. Er möchte nicht, dass er bei einem neuen Arbeitsvertrag in Katar von den Behörden als Arbeitervertreter erkannt wird. Denn was jemandem blüht, der öffentlich auf Probleme hinweist, kann Shrestha am Beispiel seines Kollegen aus Kenia ablesen. Malcolm Bidali wurde in Katar vor einem Jahr ins Gefängnis gesteckt, weil er über katastrophale Arbeitsbedingungen berichtete.
Officially, I was arrested.
Offiziell wurde ich festgenommen, weil ich von ausländischen Stellen zur Verbreitung von Falschinformationen bezahlt worden sei. Aber ganz offiziell klagte mich die Staatsanwaltschaft zweier Dinge an. Der Benutzung von Social Media zur Verbreitung von Falschinformationen und Verbreitung von Falschinformationen durch Benutzen von Social Media. Es ist beides das Gleiche.
You got it. So, it's like the same thing. Like,
Bidali wies die Vorwürfe zurück. Er hatte online nur geschrieben, was er selbst erlebt und was ihm Kollegen über die Arbeits- und Lebensbedingungen erzählt hatten. Sein Fall war so eklatant, dass etwas ganz Neues in Katar geschah. Studenten und Mitarbeiter der Universität von Katar, die zur Qatar Foundation, also dem Arbeitgeber von Bidali, gehört, forderten in einem offenen Brief ein faires Verfahren für ihn. Sie priesen ihn auch als beispielhaft für die Werte der Qatar Foundation, eben weil er sich für Arbeiterrechte einsetzt. Bidali griff diese Initiative nach seiner Freilassung auf. Er lud Sheikha Hind zu einem Treffen ein, die Schwester des Emirs und Vorsitzende der Qatar Foundation.
But I just wanted to show the people who had.
Ich wollte den Leuten, die sich für mich eingesetzt hatten, den Studenten der Qatar University zeigen, hey Leute, ich bin immer noch mittendrin im Kampf, die Dinge zu verbessern. Und wenn die Sheikha ein Treffen akzeptiert hätte, wäre das episch gewesen. Denn das passiert nicht oft, dass jemand aus der königlichen Familie sich mit einem migrantischen Arbeiter trifft.
Sheikha Hind, eine kultivierte wie mächtige Frau, die sogar in London Menschenrechte studiert hatte, reagierte allerdings nicht. Dabei hatte Bidali vorgehabt, deren Organisation als gutes Beispiel und Treiber für Veränderungen zu preisen. Die Qatar Foundation, die mit einem eigenen Stadion bei der WM dabei ist, gilt tatsächlich als einer der besseren Arbeitgeber. Auch sonst hat sich im Land einiges getan, vor allem auf Druck von außen. So beschreibt es Krishna Shrestha.
Reform has been done. So in 2015 they did one reform.
Es gab Reformen. 2015 machten sie eine Reform des Kafala-Systems, nach der es migrantischen Arbeitern möglich war, Katar ohne die Erlaubnis des Arbeitgebers zu verlassen. Eine weitere Reform gab es 2020. Damals wurde ein Mindestlohn festgelegt. Das ist gut für migrantische Arbeiter.
Allerdings werden die Gesetze nicht immer eingehalten. Und wenn Arbeiter sich beschweren, etwa über nicht bezahlte Löhne, werden sie noch immer von der Polizei verhaftet und in ihre ihre Heimatländer abgeschoben.
Wir hatten jüngst wieder einen Fall. 60 Arbeiter aus Nepal und Bangladesch wurden in ihre Heimatländer deportiert. Ihnen wurden 7 Monatslöhne nicht gezahlt. Sie forderten dies von ihrem Arbeitgeber, aber der zahlte nicht. Sie protestierten und dann kam die Polizei und verhaftete sie.
Die Firma baut vor allem Hotels. Sie war auch am Bau des malerischen neuen Souk in der Hauptstadt Doha beteiligt. Keine kleine Firma. Die Arbeiter bezahlte sie trotzdem nicht. Rechtlosigkeiten im Land gehen weiter, ungeachtet der näher rückenden WM. Shrestha hofft jetzt auf Solidarität von den auswärtigen Gästen der WM.
Wenn die Fußballfans oder besser noch die Nationalmannschaften mit einem Statement kommen würden, einem ganz einfachen Statement, dass sie die migrantischen Arbeiter unterstützen und an ihrer Seite stehen, wäre das gut. Oder auch eine Gedenkminute. Das könnte einen Unterschied machen, denn sie haben viel Macht und Einfluss in der Welt.
Klare Botschaften der Teams und ein Entschädigungsfonds für die Toten. Das sollte in der letzten Phase der WM-Vorbereitung doch zu machen sein.
Das war ein Beitrag von Tom Mustroff. Und auch diese Meldung zum internationalen Fußballgeschäft hat uns heute erreicht. Der Afrika-Cup 2025 findet nicht wie geplant in Guinea statt. Der Afrikanische Fußballverband hat dem westafrikanischen Land die Gastgeberrolle entzogen und das mit fehlender Infrastruktur begründet. Das Land sei nicht bereit dafür, eine Weltklasse-Veranstaltung wie den Afrika-Cup auszurichten, hieß es in einer Verbandsmitteilung. Das Exekutivkomitee des Verbandes werde bei einer Sitzung über die Details der Neuvergabe des Turniers diskutieren. Die deutschen Tischtennisfrauen sind mit einem hart erkämpften Sieg in die Mannschaftsweltmeisterschaft in China gestartet. Das deutsche Team setzte sich gegen Indien mit 3:2 durch. Und in der Formel 1 ist an diesem Wochenende ein vorzeitiger Titelgewinn von Red Bull-Pilot Max Verstappen möglich. Das Qualifying zum Großen Preis von Singapur lief aber nicht nach seinem Geschmack. Charles Leclerc holt sich stattdessen die aussichtsreichste Startposition. Achim Scheu.
Charles Leclerc setzt ein Zeichen im Qualifying, dass er in Singapur dafür sorgen möchte, dass am Wochenende noch nicht die WM-Entscheidung fallen soll. Der Ferrari-Pilot startet von der Pole-Position, dahinter auf 2 Sergio Perez im Red Bull und auf 3 Lewis Hamilton im Mercedes. Der WM-führende Max Verstappen wurde in der Qualifikation überraschend nur 8er. Das wird ein spannendes Rennen morgen. Mick Schumacher im Haas startet von Platz 13 in den Grand Prix von Singapur, Sebastian Vettel im Aston Martin von Rang 14. Start des Rennens ist am Sonntag um 14 Uhr. Unserer Zeit.
Es gibt und gab schon in vielen großen Sportarten Korruptionsvorwürfe, auch in der Formel 1. Da wurde zum Beispiel 2013 gegen den früheren Chef Bernie Ecclestone in München Anklage erhoben, wegen Bestechung und Untreue in einem besonders schweren Fall. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage von damals 75 Millionen Euro eingestellt. Auch das Internationale Olympische Komitee oder der Weltfußballverband FIFA hatten schon ihre Korruptionsskandale. Und damit sind nicht alle genannt. Die langjährige grünen Sportpolitikerin und Europaparlamentarierin Viola von Kramon will das jetzt angehen. Kommende Woche will sie eine Studie zu Korruption im Sport und Lösungsansätze präsentieren, wie eine Antikorruptionsaufsichtsbehörde im Sport. Wir konnten im Deutschlandfunk vorab mit ihr sprechen. Meine erste Frage an Sie war, warum sehen Sie gerade jetzt die Notwendigkeit dazu?
Also die Idee ist nicht neu und das schreiben wir auch in unserer Studie. Also in der Studie wird darauf verwiesen, dass bereits Jens Weinreich 2006, aber auch Jens Andersen, der Gründer der großen Antikorruptionskonferenz im Sport 2013 im Europäischen Parlament die Idee vorgestellt hat, dass man eigentlich eine institutionelle Antwort transnational, also nicht nur für einen Staat und nicht nur europäisch, sondern im Grunde weltweit braucht, um die immer stärker dominierende Korruption im internationalen Sport zu bekämpfen, in den Griff zu bekommen und vor allen Dingen diejenigen, die betroffen sind, auch rechenschaftspflichtig da in die Verantwortung zu nehmen. Und das ist sozusagen jetzt die Idee, dass wir eine Studie haben, in der wir genau aufschreiben, wo das Problem ist, was bisher passiert ist und was aus unserer Sicht eine sinnvolle institutionelle Antwort darauf wäre.
Dann lassen Sie uns doch mal auf das schauen, was Sie festgestellt haben. Was haben Sie denn in dieser Studie für konkrete Anhaltspunkte für das Gebaren in Verbänden, das da aus Ihrer Sicht besorgniserregend ist?
Naja, es gibt unterschiedliche Probleme. Das eine Problem ist, was wir immer wieder hören, wenn Korruption im Sport vorliegt, auf unterschiedlichen Ebenen. Also ist es für die Staatsanwälte häufig schwierig, dafür Unterstützung zu bekommen aus den Ländern. Es ist aber auch, wenn sie dann verurteilt wurden, diejenigen, die häufig Funktionäre sind, aber auch andere Beteiligte aus dem Sport, dann werden sie aufgrund der Autonomie des Sports nicht aus ihren Positionen verbannt. Also selbst das reicht noch nicht mal aus. Das heißt, es gibt sozusagen aus dem Sport heraus gar kein Interesse daran, den Sport zu bekämpfen. Und die nächste Frage ist natürlich auch die Veruntreuung von großen Summen an Geldern und auch, was eben häufig aus autokratischen und aus diktatorischen Staaten kommt, wie jetzt China oder Russland oder Katar oder anderen, die mit immer mehr Einfluss, mit immer mehr Geld die eigene, sagen wir so, Rechtsform und die eigenen Staaten halt greenwashen wollen oder schönreden wollen und die Reputation verbessern wollen. Und das ist natürlich gerade, wenn wir jetzt aus demokratischer Sicht sagen, wir brauchen mehr Integrität im Sport, zunehmend ein Problem auf der internationalen Ebene.
Wobei ja dieses Sportswashing, was Sie da jetzt gerade benennen, nicht unbedingt unter den Korruptionssammelbegriff fällt.
Naja, die Einmischung mit sehr viel Geld Einfluss zu nehmen und durchaus auch natürlich Funktionäre zu bestechen, weiteren Einfluss zu nehmen in der Form, wie es bei der Vergabe von Großsportereignissen gang und gäbe ist. Doch, das kann man schon auch mit als einen Auswuchs oder eine Konsequenz des Sportwashing betrachten. Ich denke, das ist unumstritten.
Jetzt haben wir es ja schon gesagt, auch in der Ankündigung, dass Sie eine Welt-Antikorruptionsagentur fordern, ähnlich wie die Welt-Anti-Doping-Agentur. Wer soll denn eine weitere Aufsichtsbehörde im Sport bezahlen?
Ja, genau. Also man muss jetzt erstmal hoffentlich Mehrheiten dafür finden von den unterschiedlichen, wie man auf Neudeutsch sagt, Stakeholdern, also von den Akteuren, die am Sport beteiligt sind.
Wen braucht man denn dazu?
Dazu braucht man, und davon haben wir bisher ein sehr positives Feedback, Athletinnen und Athleten, die sagen, ja, das ist unbedingt notwendig, das ist super, dass ihr sowas angeht, wir unterstützen euch. Natürlich haben auch zum Beispiel Juristinnen und Juristen uns stark unterstützt, die das seit Jahren beobachten und die immer wieder an ihre Grenzen stoßen aus den vorher genannten Gründen. Auch viele Länder, die eigentlich ein Interesse am sauberen Sport haben und die sehen, dass sie mit ihren, sagen wir so, rechtlichen Vorstellungen, wie sie den Sport betreiben wollen, an ihre Grenzen kommen, haben natürlich ein Interesse dran. Auch einige Sportverbände selbst haben ein Interesse dran. Also es gibt aus ganz unterschiedlichen Bereichen und natürlich Fans, also wir als Zuschauerinnen haben ein Interesse dran, dass zum Beispiel es keine Wettbetrüge in einem großen Umfang gibt. Dass eben sowas wie Menschenrechtsverletzungen letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in China nicht dazu beiträgt, dass Länder wie China auf der internationalen Bühne ihre Reputation verbessern.
Ja, Fans können ja nicht mitbestimmen jetzt, wie so ein Verband nachher beaufsichtigt wird. Deswegen frage ich mich schon, also der Sport wird sich doch nicht von sich aus gängeln.
Also wenn wir Mehrheiten dafür haben und die Einsicht ist ja durchaus in vielerlei Hinsicht da, also es gab durch die Bank ein absolut positives Feedback, dass der Sport und vor allen Dingen einige Länder, die derzeit die Treiber der Korruption sind, die von dem bestehenden System profitieren, nicht diejenigen sind, die Hurra schreien, wenn das institutionell geregelt werden soll, das ist klar. Aber in einem Aufsichtsrat beispielsweise können natürlich unterschiedliche NGOs vertreten sein. Da kann auch eine Fanorganisation vertreten sein. Da können Menschenrechtsorganisationen vertreten sein und. Was wichtig ist, es wäre zu sehen, wie eine Schwesterorganisation zu der WADA, also zu der Welt-Anti-Doping-Organisation. Aber die wird natürlich häufig vertreten und geführt von Vertreterinnen des Sports. Das, denke ich, wäre für eine Weltkorruptionsorganisation nicht unbedingt geeignet, sondern da wäre es tatsächlich sinnvoll, das von zum Beispiel Juristen oder von Strafverfolgerinnen oder aus dem Bereich jemanden zu nehmen, der da auch wirklich professionelles Know-how hat und der auch weiß oder die auch weiß, wo da quasi der Hase versteckt ist. Also das heißt, die Überlegung ist, alle Stakeholder mit reinzunehmen, natürlich auch Vertreterinnen aus dem Sport, aber eben nicht mehrheitlich im Aufsichtsrat zum Beispiel die vertreten zu sehen.
Aber wäre es nicht einfacher, an solchen bestehenden Konstrukten anzusetzen, wie, das haben Sie vorhin ja auch schon mal kurz angerissen, das Nachdenken über so Schutzmechanismen wie die Autonomie des Sports, die ihn ja auch vor Aufsicht teilweise schützt, oder das rechtliche Konstrukt der Gemeinnützigkeit, die auch für millionenschwere Dachverbände gilt?
Ja, aber die Autonomie des Sports ist ja Teil des Problems im Moment und nicht Teil der Lösung. Das ist ja der Punkt.
Das meine ich ja, also dann dort anzusetzen, dass man dieses rechtliche Konstrukt möglicherweise überdenkt.
Ja, aber das würde ja mit einer institutionellen Änderung tatsächlich auch ausgeschaltet. Also die Möglichkeit, jemanden strafrechtlich zu verfolgen über eine, wie das eben im Welt-Anti-Doping-Kampf auch der Fall ist, eine Verfolgung, die dann eben auch sanktioniert werden könnte und hoffentlich auch unabhängig vom Sport verfolgt werden könnte. Das ist die Idee. Die Autonomie des Sportes, also das heißt immer, wenn mehrheitlich und vor allen Dingen Sportorganisationen unter sich selbst regulieren, dann ist es fast ausgeschlossen, ernsthaft den Kampf gegen Korruption oder eben auch für mehr Sicherheit von Athletinnen, für mehr Einhaltung von Menschenrechten und so weiter ernsthaft zu betreiben. Und daher sehe ich da keine andere Lösung, als wirklich was Unabhängiges, Neues aufzubauen mit den genannten Akteurinnen und Akteuren.
Bei uns im Deutschlandfunk die Grünen-Europaabgeordnete Viola von Kramon. Eine Meldung aus dem Handball hat heute für Aufsehen gesorgt, nach wie vor bemerkenswert, weil es so selten ist. Lukas Kschikala, der langjährige Handballprofi vom Bundesligisten aus Leipzig, hat seine Homosexualität von sich aus öffentlich gemacht. Er möchte das Vorbild sein, das er selbst nicht hatte, Jeremia Stiel berichtet.
Lukas Kschikala ist schon lange das Aushängeschild des SCDHFK Leipzig. Er spielt seit über 10 Jahren Handball in diesem Verein, ist Eigengewächs, Publikumsliebling und engagiert sich für den Nachwuchs. Einst machte er mit dem DHFK den Schritt in die Bundesliga und jetzt will er persönlich einen Schritt weitergehen.
Wenn du eine Leidenschaft für was hast, dann ist es egal, glaube ich, wen du liebst.
Lukas Kschikala ist Profi-Handballer und homosexuell. Er ist der einzige aktive Mannschaftssportler in Deutschlands Profiligen, der das öffentlich macht. Doch der Weg dahin war lang, ein Prozess, auch erstmal für ihn selbst.
Und habe aber auch schnell gemerkt, dass es mit einer Frau nicht das ist, was mich glücklich macht und was mich erfüllt. Und habe dann auch wirklich gemerkt, dass das mit einem Mann viel, viel besser ist und für mich die richtige Entscheidung.
Mit Mitte 20 wird Lukas klar, dass er schwul ist. Er öffnet sich bald seinem Bruder Julian und seiner Mutter. Das Coming-out beginnt im Privaten. Doch der Sport ist für Lukas noch immer mit Stereotypen behaftet. Die Frage bleibt, was ändert meine Homosexualität an meiner Sportkarriere?
Der Handball ist ein sehr bewegter Sport, da geht es richtig zur Sache. Und das ist ja auch das Attraktive an dem Sport. Klar, das sind jetzt so total männliche Attribute, aber solche Attribute können ja trotzdem auch für mich gelten.
Die Entscheidung, mit seiner Homosexualität offen umzugehen, trifft er mit seinem Freund Chris gemeinsam. Sie entscheiden sich gegen das Versteckspiel und für ein selbstbestimmtes und freies Auftreten, auch bei den Heimspielen des Leipziger Bundesligisten.
Richtig los ging es eigentlich, als Carsten Günther, unser Geschäftsführer, mal nach einem Spiel kam da auf mich zu und hat gesagt, ja komm, lass noch mal kurz sprechen.
Das war gar nicht so ein Riesending. Ich habe nach Spielschluss im BIP-Raum ihm gesagt, dass sein Partner immer unser Gast ist und dass er den ab jetzt ganz normal mit auf die Partnerliste mit draufschreiben kann. Und viel mehr musste da gar nicht drüber gesprochen werden, dann lagen wir uns kurz im Arm, weil er dankbar war und ich auch irgendwie froh war, dass es jetzt mal raus ist. Und das war ein sehr, ja, am Ende noch ein sehr emotionaler und befreiender Moment. Ich glaube, wir hatten noch beide Tränchen im Auge.
Ein entscheidender Moment für Lukas und Chris. Die Tür zur Normalität steht auf. Lukas Kschikala und der SCDHFK Leipzig gehen voran, wollen etwas anstoßen, was längst überfällig ist.
Für mich war das der richtige Schritt. Ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Ich hoffe nur, dass da mehr positive Reaktionen kommen, weil es mich dann auch bestätigt und diesen Schritt auch bestätigt, weil ich dann genau weiß, okay, es war höchste Zeit, es ist höchste Zeit. Vielleicht wird es auch den einen oder anderen dann nochmal mit ermutigen, auch offener mit umzugehen, das mehr zu leben, als man es vorher getan hat und nicht mehr so ein Versteckspiel betreibt.
Lukas Kschikala hat seine Geschichte in einem Film erzählt unter dem Namen Aus der Deckung. Finden Sie den Film online bei den Kollegen von der Sportschau und Sport im Osten. Das Seepferdchenabzeichen ist oft ein Meilenstein im Leben eines Kindes. Und weil Schwimmen lernen für Kinder sehr wichtig, ja sogar lebenswichtig sein kann, bezuschusst der Freistaat Bayern die Schwimmkurse mit 50-Euro-Gutscheinen. Die Aktion wurde gerade erst noch mal verlängert. Unser Korrespondent Michael Watzke hat sich aufgemacht zum Schwimmkurs und bei seinen Gesprächen auch erfahren, warum viele der Gutscheine verfallen werden.
So, liebe Kinder, jeder setzt sich auf so ein Brettchen und ich setze mich dazu und also, auf.
Anfängerschwimmkurs in München-Giesing. Schwimmlehrer Raimund Bethmann und zwei Helferinnen erklären 6 Kindern den Beinschlag.
Weil wenn du nicht nach vorne schaust, dann machst du einen
Sprung. Bethmann, 73 Jahre alt, ist Ausbildungsleiter der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in München-Mitte. In den letzten 10 Jahren hat der Rentner rund 300 Münchner Kinder zum Seepferdchen geführt.
Seepferdchen bedeutet ins Wasser springen, und zwar in eine Wassertiefe, wo man nicht stehen kann. Weiterschwimmen, 25 Meter, bis die Bahn zu Ende ist, ohne zwischendurch irgendwo sich anzufassen oder aufzuhören, ganz einfach.
Außerdem muss man fürs Seepferdchen die Baderegeln kennen und einen Ring vom Beckenboden fischen, aus schultertiefem Wasser.
Deswegen schultertiefes Wasser, weil damit das Kind mit dem Kopf unter Wasser muss. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Seepferdchenprüfung.
Erst dann gibt es Urkunde und Abzeichen. Ein Meilenstein im Leben eines Kindes, sagt Bethmann. Etwa 3 von 4 Kindern schaffen die Prüfung am Ende des Kurses.
Also unsere Kurse gehen über mindestens 15 Unterrichtseinheiten, a 45 Minuten.
Nikolai, 10 Jahre alt, ist diesmal der älteste Kursteilnehmer. Im hüfthohen Wasser der Schulschwimmhalle planscht und spielt er besonders gern.
Also einer war ein Hai, die anderen mussten wegschwimmen und vor dem Hai wegkommen. Schwimmen macht eigentlich Spaß, weil man auch seine Arme dann bewegen kann und einfach das Wasser auch sehr schön angenehm ist.
29 Grad Celsius beträgt die Wassertemperatur. In den meisten Münchner Bädern ist es mittlerweile kälter, weil die Stadt Heizkosten und Gas sparen muss. Für kleine Kinder in Schwimmlernkursen ein Problem, sagt Bethmann.
28 Grad ist noch so eine Toleranzgrenze. Unter 28 fangen die unheimlich schnell an zu frieren.
Blaue Lippen, Zähne klappern, schlechte Laune. Bei solchen Bedingungen sei Schwimmenlernen fast unmöglich. Dabei gibt es schon jetzt zu viele Nichtschwimmerkinder, klagt DLRG-Präsident Manuel Friedrich.
Die Ertrinkungszahlen sind nach wie vor sehr hoch. Das liegt auf der einen Seite daran, dass Kinder tatsächlich nicht mehr so viel schwimmen lernen und keine guten Schwimmer sind. Wir fordern ja, dass Grundschüler wirklich gute Schwimmer sein müssen. Das ist man erst, wenn man das Bronzenabzeichen hat. Das geht ein bisschen zurück. Was natürlich ein Problem ist, dass in den Gemeinden die Schwimmbäder erhalten bleiben müssen. Das ist uns ein echtes Anliegen, wirklich auch den Bürgermeistern zu signalisieren, rechtzeitig zu investieren, nicht warten, bis das Bad so marode ist, dass man es abreißen muss.
Aber fehlende Hallenbäder sind nicht der einzige Grund, warum die Wartezeit auf einen Platz im Seepferdchenkurs mittlerweile oft 2 Jahre beträgt. Es ist auch ein Personalproblem. Die meisten Schwimmlehrer sind ehrenamtlich tätig. Für einen Kurs mit 6 Teilnehmern braucht Raimund Bethmann mindestens 2, besser 3 Ausbilder.
Alleine mache ich das überhaupt nicht. Also wenn ich tatsächlich alleine wäre, würde ich die Kursstunde absagen. Jetzt heute geht es zum ersten Mal in die Technik, das heißt Beintechnik wird einstudiert, die Grundkenntnisse. Dann ist es natürlich oft manchmal besser, wir haben noch mehr Ausbilder. Denn pro Kind ein Ausbilder, das wäre dann in diesem Falle der Idealzustand. Aber das können wir ja natürlich nicht leisten.
Immerhin, einen Personalschlüssel wie bei der DLRG gäbe es in vielen privaten Schwimmkursen nicht, sagt Tina, die Mutter von Seepferdchen-Aspirant Nikolai.
Mein Favorit war die DLRG, einfach weil es kleinere Gruppen sind, es sind mehr Stunden, es sind mehr Betreuer, was ich halt wichtig finde. Mit meiner Tochter waren wir in einem anderen Schwimmkurs und ich finde immer, wenn irgendwie Kinder dabei sind, die nicht gleich so flott dabei sind, die fallen einfach hinten runter.
Und das, obwohl die Kosten bei privaten Anbietern von Schwimmkursen beträchtlich sind. Bis zu 400 Euro muss man in München zahlen. Der Anfängerkurs bei der DLRG kostet dagegen 150 Euro. Und mit einem Seepferdchen-Gutschein kann man ihn noch weiter senken, erklärt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.
Wir haben zu Beginn des letzten Schuljahres diese Gutscheinaktion gestartet, dass wir die Kosten für Schwimmkurse entsprechend übernehmen. Für alle Kinder in dem entsprechenden Alter Kita bzw. Beginn der Grundschule. Aber es konnten eben in der Tat noch nicht alle ihren Gutschein einlösen, weil gar nicht so viele Kurse da waren. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal die Geltungszeit verlängert bis zum Ende des Jahres.
50 Euro Ermäßigung gibt es pro Gutschein. Trotzdem wird ein Teil der Rabattkarten verfallen, weil es zu wenig Angebote gibt und viele private Schwimmschulen die Gutscheine nicht annehmen. Wer dagegen einen Platz bei Raimund Bethmann von der DLRG in München erwischt, hat Glück.
Seepferdchen bezahlt vom Freistaat, das war ein Beitrag von Michael Watzke. Und das war es auch schon wieder mit Sport am Samstag. Ich kann Ihnen zum Schluss dieser Sendung noch sagen, dass die Basketballerinnen aus den USA ihrer Favoritenrolle gerecht geworden sind und zum 11. WM-Gold gestürmt sind. Sie haben sich gegen China durchgesetzt. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören. Tschüss.